Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben. Heute, am 31. Jänner 2014, geht es um das Thema miese Stimmung, Selbstoptimierung und Hirndoping. Dieses Thema ist gewissermaßen die Fortsetzung und die Vertiefung eines Gesprächs, das wir vor ziemlich genau einem Jahr, am 15. Jänner, auch hier an dieser Stelle geführt haben und das Sie jederzeit auf YouTube, auf unserem Kanal oder auf unserer Homepage nachhören können, wie das bisher über 5000 Interessierte gemacht haben. Damals vor einem Jahr ging es um dieses Buch, das neu erschienen ist, Miese Stimmung, eine Streitschrift gegen positives Denken. In diesem Buch ist ein Kapitel, das so brisant ist, so aktuell und so erschreckend, dass es mich nicht mehr losgelassen hat und dass es mir auch zu schade war, es nur kurz zu streifen. Und dieses Kapitel heißt eben Hirndoping. Und ich finde es so wichtig, was dort steht im Sinne der Aufklärung, im Sinne des Konsumenten- und des Patientenschutzes, dass ich Dr. Retzer noch einmal gebeten habe, zu uns zu kommen, damit wir in Ruhe und mit aller Sorgfalt und Genauigkeit über dieses Kapitel sprechen können. Und ich freue mich sehr, lieber Herr Dr. Retzer, dass Sie diesem Wunsch nachgekommen sind und heute hier bei uns sind. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Kurz ein paar Angaben zur Person von Arnold Retzer. Er ist Arzt, Psychologe und Psychotherapeut. An der Universität Heidelberg ist er Privatdozent für Psychotherapie und er hat in Heidelberg das Systemische Institut gegründet und leitet es bis heute. Und Sie schreiben für mich außerordentlich spannende, faszinierende Bücher, die eine Anstiftung sind zum selber Denken oder man merkt, da hat einer selber gedacht und das geht auf einen über. Gemäß dem Motto der Aufklärung, wir sollen mutig sein und den Mut haben, uns des eigenen Verstandes zu bedienen und uns kein X für ein U vormachen lassen. Beginnen wir, wie es sich für einen seriösen Diskurs gehört, mit einer Begriffsklärung, mit einer Definition. Was ist Doping?
Doping ist ein Begriff aus dem Sport, den kennt, glaube ich, jeder inzwischen. Die Tour de France hat den Begriff relativ bekannt gemacht. Da werden irgendwelche Substanzen zugeführt, die leistungssteigernd sein sollen. Ja? Ursprünglich im Pferdesport hat man das bei Pferden gemacht, aber inzwischen macht man das bei Menschen im Sport auch. Ich verwende den Begriff Hirndoping, um auf die leistungssteigernden Ziele, die man mit solchen Substanzen erreichen will, hinzudeuten, die dann mit dem Doping im Sport auch vergleichbar sind.
Ich habe mich bei meinen ORF-Kollegen von der Sportredaktion noch erkundigt bezüglich Doping im Sport. Und natürlich, was einem zuerst einfällt, das ist die Tour de France und dieser Absturz des Tour de France-Gottes, Lance Armstrong. Aber wir in Österreich kennen dieses Thema auch von den Olympischen Winterspielen. Und zwar 2002 bei der Winterolympiade in Salt Lake City. Da hat es die sogenannte Blutbeutel-Affäre gegeben, dass das österreichische Langlaufteam betroffen hat. Da hat man im Zimmer des Langlaufteams Blutbeutel gefunden. Und 2006 bei der Winterolympiade in Turin-Sestriere, da gab es eine Razzia in der Unterkunft der österreichischen Biathlonmannschaft und da wurden Dopinggeräte entdeckt. Und das war jeweils ein Riesenskandal, denn im Sport ist Doping nicht erlaubt, es ist verboten, es ist etwas Strafbares. Und der Kollege hat mir gesagt, allein schon der Besitz von Dopingmitteln, also eben wenn man sowas im Zimmer findet, aber gar nicht benutzt, das ist sogar schon strafbar. Beim Hirndoping ist das anders.
Na, da ist das absolut erlaubt. Ja. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Buch den Bericht eines Medizinstudenten wiedergegeben, der bei seiner Prüfung, bei der Biochemieprüfung im Rahmen seines Medizinstudiums nachgefragt hat beim Prüfungsamt der medizinischen Fakultät, ob er Ritalin, das ist ein Methylphenidat, ein Amphetamin, Verwandter, ob er den bei der Prüfung benutzen darf. Und das Prüfungsamt hat gesagt, das dürfen Sie, solange Sie andere Prüflinge nicht an der Prüfung hindern, ist das erlaubt. Und hat dann bei der Prüfung auch die Packung mit dem Ritalin vor sich hingelegt. Wenn er bei der Tour de France gewesen wäre, wäre er sofort aus dem Prüfungssaal verhaftet worden. Im Medizinstudium ist das erlaubt.
Wie gesagt, dieser Unterschied ist, bei der Tour de France wäre er schon verhaftet worden, wenn man das Päckchen nur bei ihm gefunden hätte, ohne dass er es genommen hat. Ja. Aber eben, wenn man diese Dopingmittel fürs Gehirn einsetzt, um die Leistung oder die Stimmung zu steigern, dann ist das erlaubt.
Im Gegenteil, da ist möglicherweise jemand, der das nicht macht, verdächtig. Also der dann zum Beispiel durch Prüfungen durchfällt oder die Angebote sozusagen des Pharmamarktes oder des Dealers ihres Vertrauens nicht nutzt, der ist eigentlich verdächtig.
Es gibt verschiedene Verfahren des Hirndopings, um eben Leistung zu steigern oder auch um die Stimmung zu verbessern. Sie beschreiben diese Verfahren sehr genau. Die häufigsten und die meisten von uns auch betreffen, sind chemische Verfahren. Was wird da konkret angeboten?
Also das hat eine lange Tradition. In früheren Zeiten wurde meistens Kokain oder Kokainabkömmlinge, berühmte Hirndoper wie Sigmund Freud zum Beispiel, die haben mit Kokain experimentiert, Päpste haben mit Kokain sich auf Vordermann gebracht. Das hat eine lange Tradition. In der Zwischenzeit ist vor allen Dingen die Substanz Methylphenidat, die ich eben erwähnt habe, die unter dem Namen Ritalin vielleicht bekannt ist, die gerne an Kinder verfüttert wird, aber inzwischen auch Erwachsene gerne nehmen, auch Erwachsene ohne und mit Kinder. Das sind meist Amphetaminabkömmlinge, die wach halten sollen, die Konzentration kurzfristig ermöglichen, dass man sich nicht ablenken lässt und die auch Schlafbedürfnisse und Ähnliches reduzieren.
Das bedeutet eben, wie in diesem Bericht für die Prüfung, man kann eben stundenlang, auch Tage und Nächte lang durchlernen, durchpauken. Man geht über seine Grenzen, man schaltet durch das Ritalin die natürliche Grenze, dass eben der Speicher voll ist, dass man nicht mehr kann, die wird ausgeschaltet.
Ja, man ist dann auf Speed sozusagen.
Mhm. Ritalin, habe ich gesehen, feiert heuer ja 2 Jubiläen. Vor 70 Jahren wurde es zum ersten Mal synthetisch hergestellt und vor 60 Jahren kam es dann auf den Markt. Woher kommt der Name Ritalin?
Der Mann, den Namen habe ich jetzt nicht mehr gegenwärtig, der das zum ersten Mal synthetisiert hatte, der hatte eine Frau, Rita hieß sie, und die das zum ersten Mal quasi im Selbstversuch beim Tennisspiel angewandt hat und erstaunlich gut Tennis gespielt hat. Und dann hat sich der Erfinder des Ritalins dieses Namens bedient. Ritalin kommt also vom Namen der Ehefrau des Erfinders von Ritalin.
Okay. Also chemische Verfahren, um die Leistung zu steigern, ist das eine. Dann werden chemische Mittel aber vor allem auch eingesetzt, um die Stimmung zu heben. Was sind das für Produkte, die hier angeboten werden?
Also das ist der ganz große Bereich, den wir alle kennen, der mehr oder weniger global unter dem Begriff Antidepressiva, stimmungsaufhellende Medikamente, angstreduzierende Medikamente läuft. Ja. Das sind die, wenn man so will, miese Stimmung verhindernden Methoden. Ja. Das geht aber über chemische Substanzen auch hinaus. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen in einer angesehenen deutschen Zeitschrift, Fachzeitschrift Nervenheilkunde, einen Artikel gefunden, das muss ich Ihnen einfach, kann ich Ihnen nicht vorenthalten, der hatte den Titel "Der Depression die Stirn bieten mit Botulinumtoxin". Und da wird ein Verfahren angewandt, das wird sogar finanziert, also ernstzunehmende Wissenschaftler kümmern sich darum. Da wird die sogenannte Glabella-Falte, das ist, oder die Zornesfalte, das ist die Falte zwischen den Augenbrauen, da wird Botox hineingeschmissen. Botox ist ein Toxin, ein Gift, was zu Lähmungen führt. Dadurch wird der Muskel unter der Glabella wird gelähmt und das soll gut gegen Depression sein. Also gute Stimmung durch Gesichtslähmung. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wie man sich vielleicht nicht in gute Stimmung bringt, aber behindert ist bei schlechter Stimmung. Man kann ja nicht mehr so machen und dann werden nahe Verwandte und Ähnliches das für möglicherweise gute Stimmung halten. Also es klingt wie Satire, es ist tatsächlich Realsatire. Wenn man sich einige Zeit damit beschäftigt hat, dann glaubt man, man sei in einem schlechten Film, ein B-Klassen-Movie der übelsten Sorte, aber das ist so die Umgangsweise mit Leistung, mit Leistungssteigerung oder der Verhinderung auch von mieser Laune und von schlechten Gefühlen.
Eben klar zu machen, dass das wirklich ein schlechter Film ist, das ist auch das Anliegen dieses Gesprächs und wir werden dazu noch einiges hören. Also wir waren jetzt bei diesen chemischen Mitteln, bei den chemischen Verfahren zum Hirndoping. Die interessieren uns am meisten, weil sie natürlich auch den meisten von uns bekannt sind oder weil fast, denke ich, viele von uns schon solche Mittel auch geschluckt haben. Antidepressiva zum Beispiel, Sarotin, Ludiomil oder Prozac. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es auch technische Eingriffe gibt, mit denen man Hirnfunktionen verändern kann. Auch zum Teil schon, dass man das vor langer Zeit, auch vor 60, 70 Jahren probiert hat. Können Sie uns ganz kurz noch diese technischen Eingriffe, nur der Vollständigkeit halber, des Überblicks halber, erwähnen?
Also die neuesten Entwicklungen dort, die stehen in einer langen Tradition. Also wie die Tradition der chemischen Mittel, die ich eben ein Stück weit erwähnt habe. Eingriffe in das Gehirn, die sind berüchtigt historisch als Lobotomie. Da wurden also operative Eingriffe, das Frontalhirn wurde dort getrennt vom Rest des Gehirns und das sollte gut gegen Schizophrenie sein. In den USA gab es da also Lobomobile, also mobile Operationsautos, die durch die Gegend gefahren sind und hunderte, tausende von Patienten quasi über eine Hirnverletzung sozusagen, das war der Eingriff. Die neueren Entwicklungen sind tiefe Hirnstimulation, die eingesetzt wird, also unter dem populären Begriff vielleicht von Hirnschrittmacher, die eingesetzt werden bei Bewegungsstörungen, zum Beispiel bei Parkinson. Da relativ gute Effekte erzielen, was die Symptome des Parkinsons angeht, ja, aber auch für die Betroffenen. Es gibt ja sehr differenzierte, sehr eindrückliche Selbstberichte, auch seltsame Erfahrungen machen. Also man ist im Grunde genommen nicht mehr Herr seiner selbst, wenn man so will. Ja. Das gehört auch zu den Neurotechnologien sozusagen.
Also die haben einfach auch Nebenwirkungen. Eben, ja. Dass sie zwar die Parkinson-Symptome lindern, aber eben zum Beispiel so etwas wie Sprachstörungen erzeugen.
Genau.
Ja, transkranielle Magnetstimulation haben Sie noch erwähnt. Mhm. Und noch, um die Begriffsklärung abzurunden, in diesem Zusammenhang hört man auch immer wieder einen Begriff Enhancement oder Neuro-Enhancement. Ist das mehr oder weniger dasselbe oder Neurotechnologie?
Na, das ist die, wie soll man das sagen, wenn man es etwas fremdwortartig, ein Euphemismus des Hirndopings. Also dieser Begriff Neuroenhancement bezieht sich auf das Gleiche, was ich Hirndoping nenne. Mhm. Enhancement kommt aus dem Englischen und meint Erweiterung, Verstärkung. Also eine Verstärkung von Leistung, von Leistungsmöglichkeit. Das ist, wenn man so will, der scheinbar neutralere Begriff, der da verwendet wird, Neuroenhancement. Aber damit ist nichts anderes als Optimierung gemeint durch äußere Eingriffe, vor allen Dingen chemische Eingriffe, Veränderungen im Hinblick auf die affektive Situation, auf die Leistungssituation.
Warum mich dieses Thema so fasziniert, aber eben auch so erschreckt hat, ist, weil ich vorher, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, der Meinung war, dass Hirndoping eben halt eher in Einzelfällen oder eben bei Krankheiten oder schweren Krankheiten vorkommt. Aber dann erwähnen Sie in Ihrem Buch Zahlen und Fakten, die uns eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, ob Sie diese Zahlen und Fakten auswendig können. Sie würden auf Seite 180 stehen.
Dann schlage ich mal nach.
Bitte.
Weil da wäre jetzt natürlich an Hirndoping gedacht, was das Gedächtnis sozusagen 180 sagen Sie.
Genau. Ja. Weil ich denke, man muss diese Zahlen gehört haben. Man muss diese Zahlen gehört haben, um zu begreifen, was für ein Massenphänomen Hirndoping der Versuch ist, eben unsere Leistung, unsere Stimmung zu verbessern, zu steigern.
Also ich führe Ihnen einfach die Zahlen nochmal vor. In den USA ist angeblich jeder vierte Student, aber auch jeder fünfte Professor auf Ritalin. Das, was ich Ihnen eben schon mal erwähnt habe, Sie denken an Rita, Ritalin. Methylphenidat ist der chemische Name. 2 Millionen Bundesbürger in der Bundesrepublik, in Österreich ist es wahrscheinlich ganz anders, 2 Millionen Bundesbürger dopen sich am Arbeitsplatz mit leistungsfördernden chemischen Substanzen. Die Verordnung von Ritalin in Deutschland sind in 10 Jahren um mehr als das Zehnfache gestiegen, nämlich von 5 Millionen Tagesdosen im Jahre 1998 auf 53 Millionen Tagesdosen im Jahr 2008. Also der Faktor 10 an Steigerung. Es gibt neuere Zahlen. In den letzten 14 Tagen sind Zahlen bekannt gegeben worden, wo das in Bezug auf Kinder noch mal sehr deutlich ist, dass also das nicht nur Erwachsene, sondern Kinder neurogedopt werden. In den USA wurden im Jahr 2000 für Antidepressiva 13,1 Milliarden Dollar ausgegeben. Im Jahr 2007 waren es 18 Milliarden und 2010 sollen es schon 26 Milliarden Dollar gewesen sein. 227 Millionen Rezepte wurden 2006 dort für Antidepressiva ausgestellt. Also das sind ein paar Zahlen, doch vielleicht noch mehr. In Deutschland sind die Verordnungen von Antidepressiva in den letzten 10 Jahren um das Siebenfache gestiegen. 1998 59 Millionen Tagesdosen, 2008 426 Millionen Tagesdosen. Ja? Also wenn man diese Zahlen zugrunde legt und davon ausgeht, dass dort wirklich Depressive mit diesen Antidepressiva behandelt werden, dann hat es in 10 Jahren eine ungeheure Steigung von Depressiven gegeben. Das kann nicht sein. Mhm. Ja? Also da stellt sich auch die Frage, wer verschreibt wem oder wie kommt jemand an diese Medikamente? Ja? Der Markt für Hirndoping expandiert, die Wünsche nach chemischen Mobilmachungen sind ungebrochen. Der Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse berichtet in einer Befragung unter ihren Versicherten, wonach 25% angeben, dass der Wunsch, Gedächtnis und Konzentration im Beruf zu steigern, ein vertretbarer Grund für eine Medikamenteneinnahme sei. Also es hat sich schon verbreitet, sozusagen die Vorstellung, dass es ein berechtigter Wunsch ist, mit den entsprechenden chemischen Mitteln sich selbst in einen anderen Zustand zu begeben. 13% meinen, der Wunsch nach Beseitigung von Müdigkeit berechtigt zur Medikamenteneinnahme. Und 8% halten Medikamente für sinnvoll, um unter Termindruck länger arbeiten, um bei einem schnelleren und hektischeren Arbeitstempo noch mithalten zu können. Also von daher wird auch deutlich, dass es nicht nur die Dealer gibt, wer immer das wäre, die die Medikamente und das Volk bringen, sondern es gibt auch einen Markt, der bereit ist, diese chemischen Substanzen zu konsumieren.
Darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Mir war es wichtig bei diesen Zahlen, auch wenn man die einzelnen Zahlen sich nicht merken kann, aber man kann sich merken, innerhalb von 10 Jahren um das Zehnfache gestiegen oder innerhalb von 10 Jahren um das Siebenfache gestiegen, also ganz enorme Zuwächse. Das zeigt eben, Hirndoping ist kein Einzelfenomen, sondern ein Massenphänomen. Ein Riesengeschäft, bei dem es um Milliardenumsätze und Milliardengewinne geht. Und da kommt der zweite Begriff ins Spiel, der im Titel steht, nämlich Selbstoptimierung, auch so ein Fremdwort. Ich würde es mal ganz einfach übersetzen. Selbstoptimierung heißt, wir wollen besser sein, als wir sind im Bereich der Leistung und im Bereich der Stimmung. Wir wollen auch besser drauf sein, als wir sind. Typisch hierfür kommt mir so ein Bild vor, das ich in der Werbung gefunden habe. Das zeigt eben Menschen, die angeblich gut drauf sind, aber es sind in Wirklichkeit Fröhlichkeitsautomaten mit zahngebleichtem Dauerlächeln und mit quietschvergnügter, leicht hysterischer Stimme und solchen Bewegungen. Ja, was verstehen Sie unter Selbstoptimierung?
Also es ist die Vorstellung, die jemand hat, dass er anders sein soll, als er im Moment ist, sein soll. Ja? Das heißt, es wird jemandem nahegelegt, dass er in einer bestimmten Art und Weise funktionieren soll, Affekte haben soll, Gefühle haben soll, in einem bestimmten Zustand sein soll. Ja? Und Selbstoptimierung heißt, jemand sagt auch Ja dazu, dass er so sein soll und hat die Vorstellung, dass wenn er nicht so ist, wie er sein soll, dass dann etwas nicht mit ihm in Ordnung ist, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Ja? Deshalb sind, wenn man so will, die Vorstellung, was man alles aus seinem Leben machen könnte, was man alles aus dem Ausgangsmaterial, das ist ja inzwischen ist die Biologie so eine Art Ausgangsmaterial machen sollte, wer das nicht tut oder das nicht erreicht, der hat von sich selbst den Eindruck, dass er versagt hat, dass er sozusagen das nicht herstellen kann, was er herstellen soll. Und er befürchtet in den Augen von anderen auch, des Defizits erkannt zu werden, des Fehlers überführt zu werden, der Minderwertigkeit sozusagen ausgesetzt zu sein. Und die Selbstoptimierung ist dann der Versuch, alles aus sich herauszuholen, was herausgeholt werden muss. Also es ist, wenn man so will, ein Zwang sozusagen der Vorstellung, was man alles aus sich zu machen hat.
Das ist das, was Sie als Terror des Solls bezeichnen.
Ja. Also wenn man so will, es gibt immer dann eine Diskrepanz, einen Unterschied zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand. Der Ist-Zustand ist derjenige, den man an sich selbst diagnostiziert, wie bin ich jetzt? Ja? Ich bin nicht so wie das, was Sie gerade gezeigt haben auf dem Bild. Ja? Ich bin nicht derjenige, der die ganze Zeit Dauergrinsen zeigen kann und ähnliches. Das ist der Ist-Zustand. Ich soll aber so sein. Und wenn es zwischen Soll und Ist eine Differenz gibt und die negativ bewertet ist, dann hat derjenige ein Problem. Also wenn man so will, ein Problem ist nichts anderes als eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Und die Vorstellung ist die, Probleme sollten gelöst werden, indem der Ist-Zustand, also die Diagnostik des gegenwärtigen Zustandes, hochgehoben wird auf den Soll-Zustand, wie es sein soll. Und die Mittel dazu können ganz unterschiedlich sein. Also das kann dann irgendwelches Positiv-Coaching sein, das kann positive Psychotherapie sein, das können chemische Mittel sein oder wie auch immer. Das, der Prozess, der dazu führen soll, den Sollwert zu erreichen, das wäre die Selbstoptimierung. Das Fatale dabei ist das Wort Selbst. dass es also sozusagen niemand anderen braucht, der von außen sagt, du musst es, sondern dass das selbst, jeder sich selbst verpflichtet fühlt, das Optimale aus sich herauszuholen oder darüber hinauszugehen. Und die Menschen sind meist zu sich selbst viel unerbittlicher als gegenüber anderen. Man ist dort also in einer unerbittlichen Art und Weise, mit sich selbst umzugehen, die dann schreckliche Ergebnisse haben kann.
Eine schöne Beschreibung dieses Terrors des Solls oder der Selbstoptimierung habe ich in der Ö1-Zeitschrift gefunden. Da wurde aufmerksam gemacht auf eine Diagonalsendung zum Thema Verbesserung der Körper, Baukasten Mensch. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Da heißt es, die Lippen voll, die Brüste straff, der Bauch gerippt, die Achselhöhle trocken und geruchsneutral, das Gehirn aktiv und passiv stimuliert, die Stimmung heiter und vital. Innerlich wie äußerlich ist der menschliche Körper ein Exerzierfeld, auf dem Medizin, Kosmetik und Ernährungswissenschaften den Marsch blasen. Wir schulen den Geist und ertüchtigen den Körper nicht nur zur Linderung von Störungen, sondern vor allem zwecks Verschönerung und Leistungssteigerung. Der technische Fortschritt hat das Ausmerzen leiblicher Schwächen herzhaft befeuert. Gedanken steuern Hightech-Prothesen und kompensieren so eingeschränkte Beweglichkeit. Die von Grafikdesignern geschönten Supermodels mit ihren digital verlängerten Beinen würden hingegen beim ersten Schritt umfallen. Gesellschaftlich akzeptiert ist heute, mit dem Skalpell Nasen und Schamlippen in Form zu bringen, das Fett abzusaugen, die Körpergröße medikamentös zu manipulieren, das Gedächtnis mit psychoaktiven Substanzen aufzupolieren. Die pränatale Diagnostik stellt die Frage nach Ethik und Verantwortung, die Potenzpille jene nach dem Sinn von Sex. Selbstschuld, wer trotzdem altert. Und auch etwas, was noch ganz neu ist, was auch dazu passt, auch aus der Ö1-Zeitschrift, das habe ich auch nicht gewusst. Es gibt eine sogenannte Quantified Self-Bewegung, eine Gemeinschaft, die Daten über den eigenen Körper, über das Verhalten und den Tagesablauf sammelt, digital verarbeitet und mit Gleichgesinnten teilt. Das Ziel ist, die Selbstvermesser oder Vermesserinnen wollen sich selbst optimieren und ihr bestmögliches Ich zutage fördern. Wie viele Stunden war ich in Bewegung? Wie viel Wasser habe ich getrunken? Wie steht es um mein Körpergewicht, den Körperfettanteil, den Blutzucker und meinen Blutdruck? Wie lange habe ich geschlafen, gearbeitet, mich konzentriert und was habe ich geleistet? Und dann heißt es, dass diese Selbstvermesser unterstützt werden durch neue Computerprogramme, Online-Plattformen und vor allem voran Apps. Und ein Beispiel, das schaut dann so aus. Ein System, das aus einem Online-Profil in einem sozialen Netzwerk, aus einer Waage, einem Schrittzähler und einer Handy-App besteht. Die Waage kann sich mit dem Internet verbinden. Anhand der Daten über Körpergewicht, Körperfettanteil und Body Mass Index wird online automatisch ein Fitnessprogramm erstellt. Die dazu passende Handy-App hilft dem Benutzer, der Benutzerin, jede einzelne Kalorie zu erfassen, die man im Laufe des Tages zu sich nimmt. Der digitale Schrittmesser, der selbstverständlich auch mit dem Internetportal verbunden ist, sorgt dafür, dass man in Bewegung bleibt. Das gibt es also offenbar. Und das Seltsame auch, aus dem erwächst dann so wie eine Norm ein Zwang. Bereits heute gibt es in den USA betriebliche Krankenversicherungen, die von Verweigerinnen der Selbstvermessung höhere Abgaben verlangen. Wer keinen Schrittmesser trägt, Blutdruck und Körpergewichtsdaten nicht regelmäßig zur Verfügung stellt, der muss pro Monat $50 mehr bezahlen. Auch ein Beispiel von Selbstoptimierung. Ja, wenn man solche Dinge hört, dann fragt man sich, sind wir eine von Selbstoptimierung besessene Gesellschaft? Das ist etwas Neues. Das hat es ja in dieser Form, sagen wir, vor 30, 40 Jahren in dieser Ausprägung nicht gegeben.
Also man kann schon von Besessenheit sprechen. Aber auch das ist nicht ganz neu. Also es gibt dort eine Entwicklung, wenn man so will. Ja? Und zwar hat die, wenn man das ideengeschichtlich festmachen will, hat das etwas damit zu tun, dass seit der Aufklärung, seit der Französischen Revolution, die Vorstellung existiert hat, dass die Autonomie und Freiheit eines Menschen etwas eindeutig Positives ist und dass die Autonomie etwas ist, was maximalisiert werden kann. Ja? Und das führt dazu, dass alles, was einen abhängig macht, also was einen, wenn man so will, nicht optimal einstellen lässt, dass das einen negativen Aspekt hat. Und das führt zu einer solchen Autonomie-Mystifizierung, dass man alles im Griff haben muss. Also den Stoffwechsel, wie Sie das eben gesagt haben, die optimale Ausstattung seiner Leistungsfähigkeit, die optimale Ausstattung seines Gefühllebens und Ähnliches. Und das ist eine Entwicklung, die meiner Ansicht nach über die Romantik bis heute maximalisiert worden ist. In der Romantik waren das nur wenige Personen, die sogenannten Genies, die sich sozusagen als die selbstmächtigen Gottgleichen gesehen haben. Inzwischen ist diese Idee demokratisiert und die hat sich weit verbreitet. Und diese Autonomie-Mystifizierung ist eine, dass man, wenn man so will, die Widerfahrnis, zu denen ein Großteil unseres Lebens gehört, dass die übersehen wird, dass die verdrängt wird oder dass die gar nicht mehr stattfinden darf. Die Vorstellung, dass wir die Schmiede unseres Glückes sind, dass wir es in der Hand haben, was wir aus uns machen, das ist zu einer überwertigen Idee geworden. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, der dazu führt, dass diese Besessenheit der Selbstoptimierung eine andere Form der Autonomie-Mystifizierung ist. Wenn wir uns genau anschauen, auf was wir Einfluss haben, autonom, ja, dann ist das relativ wenig. Wir erzählen uns zwar Biografien und dann haben wir es ganz gern, dass wir sagen, damals habe ich die und die Entscheidung getroffen und das hat zur Folge gehabt. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das meiste, aus denen unsere Biografie sich zusammensetzt, irgendwelche Widerfahrnisse, die mehr oder weniger dem Zufall oder anderem geschuldet sind. Und das darf nicht mehr sein. Das ist, glaube ich, der ideengeschichtlicher Hintergrund.
Wir wollen uns selbst verbessern. Hängt das eben auch mit unseren Ansprüchen zusammen, mit den eigenen Ansprüchen und mit den Ansprüchen, die andere an uns stellen?
Absolut.
Und die in der letzten Zeit eben so gewachsen sind, wenn man so Stichworte hernimmt wie Ich-AG oder Selbstmanagement oder Selbstvermarktung oder auch im Gespräch vergangene Woche hat Joachim Bauer die Veränderungen der Arbeitswelt in den letzten 20, 30 Jahren beschrieben, in Anlehnung an Richard Sennett, der von der Kultur des neuen Kapitalismus gesprochen hat. Und das scheint auch diesen Selbstoptimierungswahn noch einmal anzutreiben. Sie schreiben etwas Ähnliches. Der unablässige Wettbewerb in allen Bereichen des Lebens unterwirft uns dem Diktat fortwährender Selbstoptimierung. Die Anforderungen sind vielfältig, die Messlatten werden immer höher gesetzt, die Angst vor dem Scheitern wird immer größer, die Stimme der Ängstlichen immer kleinlauter, denn die Angst darf sich nicht äußern. Ja, aber die Angst äußert sich. Nämlich zum Beispiel, wenn Menschen zu Ihnen zur Beratung, zur Therapie in Behandlung kommen, denke ich, dann bekommt diese Kehrseite der Selbstoptimierung eine Sprache.
Aber zunächst einmal ist es immer noch die Sprache der Selbstoptimierung. Also die Ängstlichkeit oder die Angst äußert sich zunächst einmal als Angst, den Anschluss nicht halten zu können, den Ansprüchen nicht genügen zu können. Das heißt, es gibt immer noch die Vorstellung, dass der Sollwert einer ist, der zu erreichen ist, der erreicht werden muss. Der Terror des Solls führt dazu, dass das Ist in der Ist-Zustand in Widerspruch dazu steht, und das macht ängstlich, wenn man so will. Und die Versuche der Ängstlichen sind, die ihr Heil oder ihr Ziel häufig darin sind, stehen, die Angst zu bekämpfen. Weil die Angst etwas zu sein scheint, in der Selbstbeschreibung der Ängstlichen, was einen daran hindert, optimal eingestellt weiterhin den Ansprüchen oder den Ansprüchen genügen zu können oder die Ansprüche zu erreichen. Das heißt, die Angst führt häufig dazu, dass die Angst nicht eine ist, wenn man so will, die zum Leben dazugehört, ja, und wenn man so will, gar kein Skandal ist oder gar keine Pathologie ist, keine Diagnose ist, sondern sie bleibt weiter in einem Skandal, der zu bekämpfen ist. Ich bin in einem Interview vor einiger Zeit mal gefragt worden, ob wir in Deutschland in einer Angstgesellschaft leben, also wo die Angst sozusagen um sich greift. Und ich habe gesagt, wir leben auf gar keinen Fall in Deutschland in einer Angstgesellschaft, wir leben in einer Angstbekämpfungsgesellschaft, wo die Angst sozusagen der Skandal ist und die Angst bekämpft werden muss, mit welchen Mitteln auch immer, ja, durch Tröstungen, durch Coaching, durch Therapie oder durch Chemie. Dabei wird vergessen, dass die Angst, wenn man so will, eines der Merkmale ist, die uns zu Menschen machen. Ja? Also wenn man so will, ich habe das mal versucht in einem Satz zu sagen, ich habe Angst, also bin ich. Ja? Und die Versuche, die Angst wegzuschaffen, mit welchen Mitteln auch immer, führt dazu, dass wir uns selbst unmenschlich behandeln und unmenschlich sind. Ja? Sie kennen möglicherweise alle das Märchen, eines der Grimms Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Der hatte, wenn man so will, die menschliche Lektion, sich zu fürchten, Angst zu haben, noch nicht gelernt und musste sie erst lernen. Heute sehe ich eher Klienten in unseren Praxen, zu Ärzten kommen, die wollen die Angst wieder verlernen oder wollen sie abgestellt bekommen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch einen Fall. Das ist allerdings kein Einzelfall, sondern eine Kombination vieler Patienten und auch so anonymisiert, also dass man keinen einzelnen Patienten erkennen kann. Und trotzdem finde ich das so anschaulich und denke, ich hat viel vielleicht auch mit unserer eigenen Lebenssituation zu tun, dass ich Ihnen das einmal zum Gehör bringen will, wie sich das anhört und dass man auch begreift, wie dieser Terror des Solls, diese Selbstoptimierung auch eben mit Arbeitsbedingungen, mit dieser Kultur des neuen Kapitalismus zusammenhängt. Ich bin 48 Jahre alt, Chemieingenieur und Abteilungsleiter eines Chemieunternehmens, in dem ich seit 15 Jahren tätig bin. Meine Abteilung ist für die Qualitätskontrolle verantwortlich. Ich habe 21 Mitarbeiter und 3 Teamleiter, denen jeweils 7 Mitarbeiter unterstehen. Seit Monaten geht es mir schlecht und immer schlechter. Ich schleppe mich oft nur widerwillig zur Arbeit, aber auch meine Freizeit, Feierabend und Wochenende kann ich kaum genießen. Gelegentlich habe ich schon daran gedacht, mir einen anderen Job zu suchen, in einem anderen Unternehmen oder an eine freiberufliche Tätigkeit als Berater. Mit meiner Frau will ich nicht darüber sprechen. Sie ist mit der Pflege ihrer kranken Mutter beschäftigt und hart an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Sie ist Lehrerin, liebt aber ihren Beruf, so mein Eindruck, schon lange nicht mehr. Unser Sohn studiert Wirtschaftsinformatik und tut sich dabei auch nicht leicht. Ich habe meine Rolle bisher immer so verstanden, dass ich der feste Fels in der Brandung bin. Eine sichere Bezugsgröße für meine Familie, sowohl psychisch als auch finanziell. Ich war bisher mit dieser Rolle ganz einverstanden. Auch in meiner Abteilung sah ich mich so. Nun hat vor 1,5 Jahren eine Mitarbeiterbefragung in unserem Betrieb stattgefunden. Das Ergebnis war, was meine Person betraf, nicht so günstig, wie ich es erwartet hatte. Vor einem halben Jahr dann eine zweite Mitarbeiterbefragung, diese fiel für mich noch ungünstiger aus. Ich wurde deshalb wiederholt von meinem Bereichsleiter, er ist 10 Jahre jünger als ich, zu Mitarbeitergesprächen vorgeladen. Er hat mich nachdrücklich auf die schlechten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen hingewiesen. Daran müssen Sie arbeiten, das muss besser werden. In einem halben Jahr soll die nächste Befragung stattfinden. Die Gespräche mit meinem Bereichsleiter sind für mich ein Horror. Ich merke, wie mir die Kontrolle über mich entgleitet. Ich bin nervös, fahrig und habe das Gefühl, ihm und der ganzen Situation schutzlos ausgeliefert zu sein. Ich habe jeden meiner Mitarbeiter in Verdacht, mich negativ zu beurteilen. Also versuche ich, alles noch besser zu machen und meinen Job noch sorgfältiger zu erledigen. Obwohl das doch unsere Aufgabe ist, habe ich immer den Eindruck, gerade das missfällt meinen Mitarbeitern. Ich habe das Gefühl, meine Würde, mein Gesicht und meinen Glauben an mich selbst verloren zu haben. Weiß aber nicht, wie ich all das wiederfinden soll. An die nächste Mitarbeiterbefragung darf ich gar nicht denken. Alle diese schlechten Gedanken und miesen Gefühle nehme ich aus dem Büro mit nach Hause. Ich habe seit Monaten nicht mehr durchgeschlafen. Morgens um 4 Uhr oder 4:30 Uhr wache ich auf, bin sofort hellwach und grüble darüber nach, wie das noch werden soll, was ich tun kann, um da rauszukommen. Ich komme aber auf keinen grünen Zweig. Ich habe schon vor Monaten meinen Hausarzt wegen der Schlafprobleme aufgesucht. Von meiner Situation im Unternehmen habe ich nichts erzählt. Er würde das ohnehin nicht verstehen. Ich würde nur blöd dastehen. Er meinte, ich hätte alle Anzeichen einer Depression und verschrieb mir ein Antidepressivum, das ich nun schon über viele Wochen einnehme. Ich habe das Gefühl, dass ich die Situation am Arbeitsplatz inzwischen etwas besser aushalte. Ich bin nicht mehr so dünnhäutig, irgendwie nicht ganz anwesend bei Meetings und Besprechungen. Meine Würde, so mein Eindruck, habe ich immer noch nicht wiedergefunden, aber es macht mir etwas weniger aus. Meine Gedanken an einen Jobwechsel habe ich aufgegeben. Ich versuche hier durchzuhalten und hoffe, dass alles wieder so wird, wie es war. Ja, ein sehr eindrücklicher Bericht, der auch kein Einzelschicksal ist, den könnten wahrscheinlich viele in ähnlicher Form erzählen. In diesem Bericht wird auch eine Ursache angesprochen, die zentral für die Kultur des neuen Kapitalismus ist. Und diese Ursache heißt ganz harmlos und neutral Qualitätsmanagement. Könnten Sie dazu etwas sagen?
Also es gibt einen ständigen Vergleich, der dazu führen kann, dass man ständig sich selbst in einem Verbesserungsprozess ist. Es gibt auch noch andere Begriffe, Benchmarking und Ähnliches, ja, dass also sozusagen immer das Optimale herausgenommen aus den Mitarbeitern, aus einem selbst herausgenommen werden soll. Und das führt dazu, dass man unter ständiger Überwachung, ständiger Beobachtung ist und, wenn man so will, auch ein positives Ergebnis langfristig, wenn es das Gleiche ist, schlecht ist, es muss gesteigert werden. Also das sind Prozesse, die stattfinden, und es gibt einen, die kommt ganz harmlos als 360-Grad-Feedbacks und Ähnliches. Hier von in dem Kapitel, das Sie vorgelesen haben, geht es um Mitarbeiterbefragung, ja. Und das führt dazu, dass es einen ständigen Beobachtungsprozess gibt und Ansprüche, die man an sich hat, werden ständig, wenn man so überprüft und abgeglichen mit dem Ist-Zustand. Wir sind wieder bei dem Sollen-Ist-Zustand. Das ist so dieser, die schlimme Konsequenz dieses harmlosen Wortes Qualitätsmanagement. Mhm. Verstärkt wird das Ganze noch durch eine Kultur, die ich Null-Fehler-Kultur nenne. Also wo man, wenn man so will, keine Fehler machen darf, wo Fehler, wenn sie vorkommen, vertuscht werden müssen, unter den Teppich kehren und man nur darauf bedacht ist, dass Fehler oder Abweichung von Sollvorstellungen nicht stattfinden. Und das kann dazu führen, dass man halt morgens um 4 aufwacht und nicht mehr schlafen kann.
Ich darf noch einmal daran erinnern, diese Bedingungen, die mit den derzeitigen Arbeitsbedingungen zusammenhängen, wie sie sich seit 20, 30 Jahren gestalten, die hat Joachim Bauer im vergangenen Gespräch sehr ausführlich geschildert. Die können Sie auch im Video dann noch einmal nachschauen. Damit möchte ich diese gesellschaftlichen Ursachen der Selbstoptimierung noch einmal zusammenfassen. All dies zeigt, wir erleben unsere Krisen, unsere miesen Stimmungen immer als persönliche, als individuelle, doch sie haben eben häufig in der Gesellschaft, in der Kultur, in der wir leben, ihre Ursachen. Sie schreiben in dem Buch, unsere Kultur und die damit verbundenen sozialen und gesellschaftlichen Regeln beeinflussen uns und hinterlassen tiefe Eindrücke in unsere intimsten Erwartungen, Träumen, Hoffnungen, Befürchtungen und natürlich unseren Stimmungen. Dieser Hinweis auf die gesellschaftlichen Ursachen ist mir wichtig, weil wir dann bei der Therapie noch einmal merken, wie kurzschlüssig hier oft gedacht wird. Damit kommen wir zum nächsten Kapitel, zur Rolle der Pharmaindustrie und des Pillenmarketings. Sie haben schon angesprochen, wo ein Problem ist, gibt es eine Lösung in unserer Gesellschaft. Für eine erfolgreiche Selbstoptimierung bieten sich heute zahlreiche Helfer an. Ich habe mir einige aufgeschrieben, Ratgeber und Gurus, Philosophen, Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater, Heilpraktiker, Theologen, Prediger, Wort zum Sonntagsschreiber, Lebensberater, Journalisten, Energetiker, Ärzte, Coaches, Motivationstrainer und so weiter und so weiter. Ihnen gemeinsam ist, es sind Helfer, die Hoffnung machen, die Trost spenden, die anspornen, die Utopien und Visionen entwerfen, Rezepte für ein besseres Leben verteilen, das positive Denken anpreisen, die Heilkraft des Lachens und des Betens beschwören, die Schwärmen von den selbsterzeugten Wundern durch Quantenheilung und neurolinguistisches Programmieren, durch Affirmationen, Visualisierungen und so weiter. Über all das haben wir in unserem letztjährigen Gespräch sehr ausführlich gesprochen und es hat einige damals doch recht verstört. Jetzt im Zusammenhang mit Hirndoping wollen wir uns eine spezielle Form von Hilfe näher anschauen, nämlich die Versprechen der Pharmaindustrie, durch kleine, bunte Psychopillen die Probleme alle ganz einfach lösen zu können. Und bei diesem Versprechen ist vieles fragwürdig. Ich habe mir 4 Punkte notiert, die Sie in Ihrem Buch erwähnen. Nämlich eben der erste. Es wird hier so getan, als könnte ein gesellschaftliches Problem, oder ich muss es anders formulieren, es wird hier ein gesellschaftliches Problem zu einem Gehirnproblem gemacht. Sie schreiben zu einem Synapsenproblem. Könnten Sie das erklären, was Sie damit meinen?
Also ich kann es vielleicht an aktuellen Beispielen erklären. Also wir sind ja im Moment so ein bisschen in der Arbeitswelt, Optimierung der Gefühlswelt und Ähnliches. Das Hirndoping hat geschichtlich und aktuell sehr viel massivere Einflüsse noch. Und zwar wird damit auch Krieg geführt. Also wenn man so will, der Krieg der Chemie findet dort statt. Also das ist eine alte Geschichte. Vor dem Ersten Weltkrieg hat eine Berliner Chemiefirma ein Medikament entwickelt, Pervitin. Und mithilfe dieses Pervitins, das hat den Spitznamen auch Panzerschokolade, Stuka-Tablette oder Göring-Pille, sind viele Soldaten in den Zweiten Weltkrieg gezogen, ja, weil es dadurch möglich war, ohne Schlafentzug optimiert sozusagen zu kämpfen. In den modernen Kriegen in Afghanistan, im Irak und Ähnliches sind viele, vor allen Dingen Bomberpiloten der britischen und der US-Armee auch mit Methylphenidat, was ich schon erwähnt habe, mit Amphetamin-Abkömmlinge, weil sie lange Bombenflüge über Nacht hatten, gedopt worden. Das heißt, gut gelaunt und leistungsstark in den Krieg. Das Problem von Kriegen ist aber auch, wie kommt man gut gelaunt aus dem Krieg wieder nach Hause? Es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass viele Soldaten, die in Afghanistan, im Irak waren, nicht so besonders gut gelaunt nach Hause kommen, die Symptome haben, die man als posttraumatische Belastungsstörungen definiert. Inzwischen wird auch da experimentell gearbeitet. Also in der US-Armee wird mit einem Beta-Blocker, den kennen vielleicht manche, der wird für Bluthochdruck und für Herzrhythmusstörungen verwandt, Propranolol, wird am Vergessen experimentiert. Und es gibt dort Experimente, dass nach einem schrecklichen Erlebnis, das man hatte, bis 6 Stunden danach Propranolol genommen, dass die Einlagerung im Gedächtnis dieses schlimmen Ereignisses verhindert. Also sozusagen die Pille danach. Jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Gesellschaftliche Ereignisse, gesellschaftliche Verhältnisse wie zum Beispiel Kriege können dadurch im Synapsenspalt mit Hilfe von Beta-Blockern, mit Propranolol sozusagen erträglich gemacht werden. Ja, es wäre aber dann auch darauf zu achten, dass auch die Angehörigen von Soldaten das auch bekommen, damit sie auch gut gelaunt sind, während ihre Söhne in Afghanistan oder im Irak kämpfen. Das heißt, es wird dann möglich, Kriege zu führen und gut gelaunt aus den Kriegen herauszukommen. Im Synapsenspalt wird sozusagen das Problem posttraumatische Belastungsstörung entsorgt und niemand muss mehr über die Sinnhaftigkeit von Kriegen nachdenken, weil sie führbar sind und weil mit den entsprechenden vergessenmachenden Medikamenten auch die negativen Nebenwirkungen in den Griff bekommen kann. Das wäre sozusagen die Entsorgung gesellschaftlicher Probleme im Synapsenspalt oder im individuellen Gehirn.
Dass das problematisch ist, leuchtet jedem ein. In Bezug auf die Arbeitsbedingungen würde es eben bedeuten, dass man sich nicht um die schlechten, krankmachenden Arbeitsbedingungen kümmert, sondern durch eine Psychiatrisierung, indem man eben Medikamente verschreibt, versucht, diese schlechten Arbeitsbedingungen aufzuheben oder weiterhin existieren zu lassen. Joachim Bauer warnt auch sehr in seinem Buch davor und auch in dem Gespräch, das wir geführt haben. Er schreibt hier, eine Strategie, gute Arbeitsbedingungen durch Psychopharmaka zu ersetzen, wäre fatal. Nachdem es leider gelungen ist, einen erheblichen Teil unserer Kinder und Jugendlichen mit Ritalin und Ritalin-ähnlichen Substanzen abzufüttern, sollte verhindert werden, dass nach den Kindern und Jugendlichen als nächstes nun auch die Belegschaften in den Betrieben psychopharmakologisch abgefüttert werden, anstatt dort für ausreichend gute Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Wobei man immer vorsichtig sein muss, jetzt sozusagen die Arbeitsbedingungen oder noch schlimmer gesellschaftliche Bedingungen als die Ursache zu nehmen, die böse Gesellschaft, ja wo wohnt sie denn, wo ist die Adresse, kann ich mich da mal beschweren, sondern das ist immer ein Prozess, wo der Einzelne natürlich auch Teil dieser Kultur und dieser Gesellschaft ist. Ja? Also niemand ist Opfer von irgendwelchen kulturellen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern ist durch die Art und Weise, wie er sich zu den Sollwerten verhält, ja, ist er mitbeteiligt, auch wenn er der Leidtragende dabei ist. Das ist mir ein wichtiger Punkt, dass wir nicht in so eine einseitige Opfer-Täter-Situation hineinkommen. Ja, also ich habe nicht umsonst vorhin auch die Zahlen vorgelesen, wo die Umfrage bei Angestellten zeigt, dass viele, die unter diesen Arbeitsverhältnissen auch leiden, gerne bereit sind, auch das Hirndoping zu nutzen und damit an der Aufrechterhaltung von Zuständen, die sie beklagen, sich aktiv beteiligen. Also das sollte man immer mit dass das ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen ist.
Das andere wäre ja zu einfach, ja, sich als Opfer zu definieren, ja, und zu projizieren. Also das war ein Grund. Wir sind bei dem Kapitel, warum die Versprechen der Pharmaindustrie so fragwürdig sind. Ein anderer Grund, den Sie erwähnen, ist, es wird etwas behauptet, was nicht stimmt. Und da habe ich eine ganz interessante Fußnote gefunden. Sie vermerken das bei der Fußnote hinten, aber das muss ich Ihnen auch kurz vorlesen. Nämlich, es geht darum, dass man bei Depressionen auch damit argumentiert, es ist ein Ungleichgewicht irgendwie im Gehirnstoffwechsel da und die Medikamente gleichen das aus. Und sie schreiben, die Belege für eine Erklärung von Depressionen durch ein chemisches Ungleichgewicht im Hirn steht auf so wackeligen Füßen, dass es Pharmafirmen untersagt werden sollte, mit diesen Botschaften Werbung zu machen. Also eben, es wird etwas behauptet offenbar. Dann sagt, du hast eben in deinem Gehirn ist ein Ungleichgewicht, da fällt irgendetwas und wenn du unsere Pillen nimmst, dann ist alles wieder okay. Mhm. Aber diese Behauptung ist sehr fragwürdig.
Offenbar. Ja, aber es ist eine Werbestrategie. Also wenn es etwas im Ungleichgewicht, ich zitiere ja auch da Werbetexte, also so wie zu einem guten Kuchen gehören bestimmte Zutaten dazu, dann muss das gemischt werden. Wenn da eine Zutat fehlt, dann muss man sie hinzufügen. Das sind ja sozusagen die Metaphern, die Geschichten, die erzählt werden. Ja. Was damit transportiert wird, ist ein bestimmte, also eine Werbestrategie, sozusagen, wir haben das Mittel, um die Gleichheit, das biologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Kauft es, dann könnt ihr euer biologisches Gleichgewicht wiederherstellen. Aber was meiner Ansicht nach viel wichtiger dabei ist, es wird ein bestimmtes Menschenbild verkauft. Nämlich das Menschenbild, dass das Gehirn so etwas ist wie ein Kuchen oder so eine biologische Maschine, die bei den richtigen Zutaten sozusagen wieder richtig funktioniert. Also es findet eine Veränderung eines Menschenbildes statt zu einem Maschinenmodell, in dem das Gehirn so etwas wie der Motor ist, der auf Vordermann gebracht werden muss und Ähnliches. Und das scheint mir eine bisher unterschätzter Effekt zu sein von diesen Werbestrategien, von dem Hirndoping und Ähnliches, dass wir eine Vorstellung von uns haben, dass wir wie Maschinen funktionieren. Und das kann ja nicht funktionieren. Ja? Also der Kuchen macht oder der Teig in der richtigen Zusammensetzung macht sich ja selten Gedanken über seine Zukunft als Kuchen. Wir als Menschen haben aber die Möglichkeit, anders als Maschinen zu funktionieren und uns die Frage zu stellen, ob gutes Funktionieren an der Arbeit in der Universität, ob das wirklich das ist, was wir wollen. Wir haben die Freiheit, sozusagen zu entscheiden, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und ob es sinnvoll ist, sich optimiert auf Vordermann zu bringen.
Wie fragwürdig diese Annahme ist, zeigt sich ja dann auch in den Wirkungen. Sie schreiben, die erwarteten Effekte der Antidepressiva sind häufig nicht sehr viel stärker als die von Zuckerpillen, Klammer Placebo. Nur die Nebenwirkungen sind natürlich sehr wohl stärker als die von Zuckerpillen. Das heißt, die Wirkung wird überschätzt und die Nebenwirkungen werden unterschätzt.
Das ist häufig der Fall, ja. Wir wissen inzwischen auch vielen Untersuchungen, dass dort, wenn man so will, man muss es fast sagen, fast kriminelles Verhalten an den Tag gelegt wird. Ja. Also die meisten Studien über die Effekte von Antidepressiva werden von Pharmafirmen finanziert. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel, da gibt es also nicht, das sind jetzt keine Behauptungen von mir, sondern die sind im New England Journal und Lancet, das sind also sehr angesehene Medizinzeitschriften veröffentlicht worden, dass die Studien, die positive Effekte feststellen, veröffentlicht werden. Die werden zur Veröffentlichung zugelassen. Und die, die keine oder negative Effekte zeigen, die werden gar nicht erst veröffentlicht. Und dadurch kommt natürlich ein verzerrtes Bild zustande. Und das wird den Ärzten, den Ärzten, die unter Druck stehen, weil ihre Patienten, die Wartezimmer voll sind mit Patienten, die sich als leidvoll erleben, die sich ausgesondert, die sich pathologisiert fühlen, wird das verkauft und entsprechend mit den entsprechenden Vorstellungen, die aber nicht gedeckt sind.
Sie beschreiben das ja auch ausführlich mit Namensnennung des Medikamentes und der Firma, eben, dass das dann so ausschaut, dass zum Beispiel 3/4 der Studien, die den Effekt nicht bestätigen, die hat die Firma zurückgehalten. Und nur 1/4, die den Effekt bestätigt haben, die wurden veröffentlicht. Herr Retzer steht mit dieser Meinung natürlich nicht allein da. Ich habe hier im Spiegel eine kleine Notiz gefunden. Ein Gespräch mit Ralf Hertwig. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und mit ihm haben Sie auch genau über unser Thema gesprochen, über Hirndoping und die Grenzen der Selbstoptimierung. Der Spiegel fragt, eine wachsende Zahl gesunder Menschen nimmt Medikamente, um das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit zu verbessern. Was halten Sie davon? Und Ralf Hertwig sagt auch, Psychopharmaka sind sehr problematisch. Ihre mittel- und langfristigen Nebenwirkungen und mögliche Folgeschäden sind weitgehend unbekannt. Und er sagt dann weiter noch, die Idee der Selbstoptimierung basiert auf der naiven Vorstellung, mehr Leistung mache das Gehirn besser, aber es ist keine Maschine. Also wortwörtlich das, was Sie vorhin gesagt haben. Und er weist zum Beispiel darauf hin, man muss nicht nur viel in das Hirn hineinstopfen können, sondern das Gehirn muss zum Beispiel auch wieder vergessen können. Und zum Schluss finde ich noch ganz nett, fragen Sie ihn, wie gehen Sie mit Ihrem Gehirn um? Und er sagt, ich versuche ihm ausreichend Schlaf, körperliche Bewegung und nicht zu viel Alkohol zu gönnen. Und ich rechne häufig im Kopf, nicht mit dem Taschenrechner. Ja, zum Abschluss dieses Kapitels so die Botschaften der Pharmafirmen und ihre Versprechungen möchte ich das Fazit noch vorlesen, wie Sie es in Ihrem Buch formulieren. Also durch diese Marketingmethoden oder auf gut österreichisch gesagt müsste man sagen, durch diese Marketing-Schmähs wird nicht nur das eigene Produkt in ein möglichst günstiges Licht gerückt, sondern es werden auch Ärzte und Patienten über die Wirkungen oder eben auch nicht vorhandenen Wirkungen ihrer Produkte im Unklaren gelassen. Ärztliche Behandlungsentscheidungen werden dadurch beeinflusst und Patienten sogar gefährdet. Pharmafirmen stellen sich so die Evidenz her, die sie für ihr Marketing und den Verkauf ihrer eigenen chemischen Produkte brauchen. Genauso absurd wäre es, wenn bei einer Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft oder Olympiade die Sportler selbst bestimmen könnten, welche Bewertungen sie für ihre Darbietungen bekommen. Nur geht es nicht um Eiskunstlauf, um Pirouetten, Rittberger, Lutz und Axel, sondern um Chemie, Wirkungen, Nebenwirkungen, Millionen von Menschen und Milliarden Umsätze. Und damit kommen die Ärzte ins Spiel. Das ist das vorletzte Kapitel, das ich ansprechen möchte. Der Großteil dieser Pillen wird ja verschrieben von Ärzten. Und auch die sogenannten Schönheitsoperationen, die werden ja nicht zu Hause in der Küche durchgeführt, sondern auch in Ordinationen oder in eigens eingerichteten Kliniken von approbierten Ärzten. Auch hier haben Sie große Sorgen, was das mit den Ärzten macht, zu welchen Veränderungen das führt, weil die Psychopillen ja eben nicht nur bei Krankheiten verschrieben werden, sondern eben auch, um Leistung zu steigern und die Stimmung zu heben. Das heißt also, sie werden für Gesunde verschrieben. Und Sie sagen, Medikamente für Gesunde sind ein Widerspruch in sich selbst.
Ja, so ist das. Also das ist inzwischen auch kein Geheimnis. Also nicht nur, was macht das mit den Ärzten, sondern zuerst muss man die Frage stellen, was machen Ärzte? Und da ist es so, dass die Verordnungen von Ritalin, ja, das ist rezeptpflichtig, die müssen von Ärzten vollzogen werden. Und diese Medikamente werden gegeben, ohne dass es eine medizinische Indikation, über die man auch noch streiten kann, gibt. Man nennt es Off-Label-Use, also eine Verordnung von Medikamenten für nicht medikamentös zu behandelnde Zustände. Das nenne ich ja Neurodoping oder Hirndoping. Mhm. Ja. Das ist der Fall. Es gibt Untersuchungen, die auch zeigen, dass diese Medikamente, zum Beispiel Ritalin, dass Menschen an Ritalin kommen, ein Großteil übers Internet, da ist ja auch möglich, ich glaube 17% übers Internet, aber über 50% von Ärzten. Das heißt, der Dealer des Vertrauens ist inzwischen der Arzt geworden, über dieses Off-Label-Use, also ohne dass Medikamente Krankheiten behandeln sollen, sondern für Gesunde sind. Was macht das mit Ärzten? Nicht nur, was machen Ärzte? Ich glaube, dass heutzutage noch nicht klar geworden ist, dass es ein massiver Wandel im Gesundheitsbegriff und im Medizingeschäft stattgefunden hat. Früher war es so, dass der Arzt, wenn man so will, kurative Funktionen hatte. Das heißt, der sollte Krankheiten heilen oder dort, wo er sie nicht heilen konnte, zumindest begleiten, Schmerzen lindern und Ähnliches. Das heißt, der Arzt ist aufgetreten, wenn, das war die Eintrittskarte, wenn er es mit einer Krankheit zu tun hat. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Heute gibt es häufig keine kurative Funktion von Ärzten, sondern Ärzte sind so etwas wie Lebensstilberater geworden, Gesundheitsexperten, die zur Optimierung der Gesundheit da auftreten. So. Schönheitsoperationen sind, also Schönheit ist keine Krankheit. Auch wenn mancher das dafür hält, ja, oder Hässlichkeit, ja, sodass also auch dort kein kurativer Aspekt im Vordergrund steht, sondern ein Lebensstilberater oder häufig werden Ärzte auch zu Lebensstilkontrolleuren, die vorschreiben wollen, wie man gefälligst zu leben hat. Die Biologie, die früher mehr oder weniger, also der Körper mehr oder weniger Schicksal war, wenn man Glück hatte sozusagen, war man gesund. Die ist heutzutage Ausgangsmaterial. Ja? Sie haben das vorhin auch vorgelesen in einem Beispiel. Also Ausgangsmaterial, mit dem man etwas machen kann. Ja? Das operativ auf Vordermann gebracht wird oder es wird Power gewalkt, um dann irgendwie das auf Vordermann zu bringen oder über Chemie und Ähnliches. Das heißt, es findet etwas statt, was schon bevor Krankheiten auftauchen oder überhaupt, wenn Krankheiten nicht auftauchen, ist der Medizinbetrieb in Aktion. Ja? Mhm. Diese ganzen Vorsorge-Screenings, die stattfinden. Ja? Also das Bekannteste war ja vor einigen Monaten, dass in den USA prophylaktisch Frauen sich die Brüste amputieren lassen, als Prophylaxe, dass sie keine Mammakarzinomen bekommen. Also auch dort die Vorstellung, etwas zu tun, bevor eine Krankheit aufgetaucht. Das ist ein Riesenwandel, der stattgefunden hat in der Vorstellung, was Medizin ist, was ärztliches Handeln ist. Und da ordnet sich auch der Umgang mit dem Hirndoping und die Rolle von Ärzten ordnet sich da auch ein.
Sie schreiben, die Optimierung, Steigerung und Wettbewerbsbefähigung von Gesunden ist zu einem wichtigen ärztlichen Betätigungsfeld geworden. Und eben diese Werbung oder Beratung für Lebensstil, die begegnet uns ja auch dauernd. Die Ärzte treten im Fernsehen auf, in Illustrierten. Oder auch ein Beispiel habe ich im Standard gefunden, ein relativ großer Artikel. Wenn man genauer, er präsentiert sich wie ein Artikel. Wenn man genauer hinschaut, steht oben bezahlte Anzeige. Allerdings nicht von wem, aber man kann schnell erraten, von wem. Da wird berichtet von einem Psychiatriekongress in Wien, in dem es um die Zukunft der Psychiatrie gegangen ist, um Herausforderungen und Möglichkeiten. Und dann heißt es, in eine neue Zukunft geht auch die Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, bei Erwachsenen. Und natürlich findet sich immer ein Uniprofessor, ein Primararzt, der sich für die Werbung auch zur Verfügung stellt, getarnt. Da gibt es ein Interview und da sagt einer der führenden Psychiater in Österreich, noch bis vor kurzem fehlten Erwachsenen spezifische Diagnosekriterien. Als jüngste, also für ADHS, also für dieses Zappel-Philipp-Syndrom, Hyperaktivität. Als jüngste Entwicklung wurden in der Neuauflage des Diagnostischen und Statistischen Handbuches psychischer Störungen, DSM, erstmals explizit auch für Erwachsene Diagnosekriterien definiert. Und erfreulicherweise, was für ein Zufall, wurde im Juni ein Medikament, mit dem es sehr gute Erfahrungen gibt, in Österreich als Therapieoption für Patienten über 18 zugelassen.
Ja. Ja, das ist die Werbestrategie. Also wenn es mit Off-Label-Use nicht funktioniert, die Erfindung von Krankheiten sichert sozusagen den Absatz von Pillen. Ja. Und das nimmt immer mehr zu. Es gibt ja solche Kataloge, in denen man nachschauen kann, was mit dem Ehepartner los ist. Also solche Diagnostic Manuals. Ja. In den USA gibt es das sogenannte DSM. Ich übersetze das immer The Dark Side of Man. Ja. in dem aufgelistet ist, was zurzeit als Krankheit gilt und wo dann entsprechende Verfahrensweisen notwendig sind. Dieses DSM gibt es seit dem letzten Jahr in der fünften Fassung, ja, seit 1950. Und bei jeder Fassung, bei jeder Neuauflage steigern sich die Anzahl der Krankheiten. Also es wird zunehmend schwieriger, normal zu sein, weil das Netz, in dem man gefangen wird, als psychiatrisch auffällig, immer enger verknüpft wird. Ja. Also in der ersten, es sterben auch natürlich Krankheiten, es werden auch Krankheiten wieder weggestrichen. In der ersten Auflage des DSM von 1950 gab es eine ganz, ganz schwere Krankheit, die noch aufgeführt worden ist, Homosexualität. In der Ausgabe Mitte der 70er Jahre tauchte in der nächsten Ausgabe diese Krankheit nicht mehr auf. Und über Nacht waren Millionen von Menschen weltweit, die an dieser schweren Krankheit litten, plötzlich geheilt. Das heißt, Sie sehen auch, diese Krankheiten sind letztlich soziale Phänomene, dass sich dort Personen, auserwählte Personen in Konsensveranstaltungen einig werden, bestimmte Dinge als Krankheit zu definieren. In der letzten Auffassung, in der 2013 herauskommt, DSM-5-Verfassung, gibt es zum Beispiel die Krankheit Sexsucht. Ja, die ist neu aufgetaucht. Ja. Wahrscheinlich als Reaktion auf die Geschehnisse mit dem, wie heißt der Golfspieler da, Tiger Woods. Ja. Mhm. Der wird sich freuen, also dass man inzwischen also da das als Krankheit definiert. Eine Krankheit wird es nicht mehr geben in dem neuen DSM, und zwar ist das die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Narzisstische Persönlichkeitsstörung meint, dass jemand entsprechend dieser griechischen Geschichte von Narziss, dem Jüngling, der in sein eigenes Spiegelbild verliebt ist, ja, also der sich selbst sozusagen in den Mittelpunkt seiner Ansprüche, seinen Sollwert stellt, das taucht in der letzten Fassung des DSM nicht mehr auf. Das heißt, wenn jemand nicht narzisstisch ist, dann gilt er als krank. Das ist die neueste Entwicklung. Ja?
Zur Abrundung dieses Kapitels, wie sich eben das ärztliche Verhalten verändert, noch einmal ein Zitat. Ich möchte Ihnen einfach auch Lust machen oder Geschmack auf dieses Buch von Arnold Retzer, Miese Stimmung. Es tun sich fast unendlich erweiterbare Märkte für den Absatz von Produkten zum Hirndoping auf. Ist die Grenze zwischen krank und gesund gefallen, und die Grenze ist schon durchlässiger, als uns manche Behauptungen glauben machen wollen, dann ist der Markt für das Hirndoping bei jedem Mann und jeder Frau und natürlich besonders bei Kindern offen. Verständlich daher, dass dieser expandierende Zukunftsmarkt heiß umkämpft ist. Die Parole heißt: neue Märkte erkennen, neue Märkte erschließen, Wachstum generieren. Im Vergleich dazu ist der klassische Drogenhandel fast schon so etwas wie ein romantisches Überbleibsel aus dem Frühkapitalismus. Wir haben es mit einer modernen Neuroökonomie und einem Neurokapitalismus zu tun, der einerseits global operiert, expandiert und andererseits den modernen Menschen auf sein Gehirn und auf das chemische Milieu in seinen Synapsenspalten reduziert. Die Expansion ist sicher nicht auf eine Verschlechterung der Weltgesundheit zurückzuführen, sondern auf eine Veränderung der Definition von Gesundheit und auf die Verlockung, Gesundheit durch die entsprechenden Angebote des Hirndopings optimieren zu können. Die Angebote sind da oder in Entwicklung. Jetzt braucht man nur noch die entsprechenden Abnehmer. Gesunde Menschen, die zu noch größerer Gesundheit, zu noch höherer Leistungsfähigkeit und zu noch besserer Stimmung gedopt werden müssen. Volkswirtschaftlich wird das als angebotsinduzierte Nachfrage und als angebotsinduziertes Wachstum bezeichnet. Ja, damit kommen wir zum letzten Teil unseres Gesprächs, Zusammenfassung und Ausblick, möchte ich es nennen. Sie beschreiben in dem Buch, Hirndoping ist unmenschlich, denn es verhindert den menschlichen Umgang mit Krisen. Es verhindert das Innehalten, das Erinnern und das Trauern. Hirndoping und das ihm zugrunde liegende Gehirn-Maschinen-Modell bringt uns in ein Dilemma. Es gaukelt uns unendliche Optimierungsmöglichkeiten des Gehirns vor, während wir gleichzeitig unsere begrenzte, weil menschliche Kapazität erfahren. Und Hirndoping führt uns nicht in ein technisches Paradies der unendlichen Möglichkeiten. Die Erschöpfung, das Versagen und die miese Stimmung werden nicht abgeschafft. Im Gegenteil, sie nehmen zu und führen zur sozialen Isolation. Wir haben in der Ankündigung in unserem Flyer geschrieben, Dr. Arnold Retzer informiert über diese Entwicklung und zeigt, wie wir dem Terror des Solls entkommen und ohne Hirndoping menschlicher leben können. Die erste Voraussetzung ist, uns dessen bewusst zu sein. Darum haben wir so ausführlich darüber gesprochen. Aber wie man dem entkommen kann, dem wollen wir uns abschließend noch mit ein paar Punkten widmen. In Ihrem Buch finden sich natürlich keine Rezepte wie in Ratgeberbüchern, aber es finden sich Hinweise, die uns die Augen öffnen können und einen Weg aus der Sackgasse zeigen. Die Hinweise, finde ich, sind ganz versteckt, aber man findet sie und ich glaube, sie sind hochwirksam. Ich beginne mit dem Hinweis, mit dem Sie Ihr Buch beenden und der in krassem Gegensatz zu dem steht, was uns Gurus und Lebensberater sagen. Die sagen nämlich, erkenne dich selbst, erkenne deine Lebensaufgabe, erkenne das Bild, wie Gott dich gemeint hat, und das soll man eben verwirklichen. Sie schreiben, die gegenwärtige überlebenswichtige Aufgabe heißt, erkenne, wer du nicht bist. Also ziemlich genau das Gegenteil. Warum ist es so wichtig zu erkennen, was wir nicht sind?
Also vielleicht kann ich noch mal an dem Beispiel deutlich machen, was Sie vorhin vorgelesen haben von dem Mann aus der Chemieindustrie. Ja. Also der in seiner Selbstdarstellung sagte, er hatte immer die Vorstellung von sich als fester Fels in der Brandung. Ja. Und das ist, wenn man so will, eine Vorstellung von sich, die durch die Erfahrung, die er macht, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Sein Bestreben ist es aber, dass der Zustand wieder so ist, wie er einmal war, vor dieser Mitarbeiterbefragung und Ähnliches. Ja? Und erkenne, wer du nicht bist, heißt, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Zum Beispiel mit der Vorstellung, die man von sich selbst hat, dass das möglicherweise nicht die ist, wie man ist. Dass man kein Fels in der Brandung ist. Dass aber das Festhalten an dieser Vorstellung, man sei ein Fels in der Brandung, mit ungeheuren Leid verbunden sein kann. Es genügt, wir müssen nicht wissen, wer wir wirklich sind. Ich glaube, letztlich weiß niemand genau, wie er ist. Und morgen kann das wieder ganz anders sein. Ja? Es genügt, um einigermaßen durchzukommen, dass wir wissen, wie wir nicht sind. Ja? Also, dass wir es nicht sind, die diesen Job in der Art und Weise durchführen wollen, wie wir glauben, dass wir ihn durchführen müssen. Die Vorstellung, die wir von uns als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Sohn oder Ähnliches haben, ja, dass die eine ist, die möglicherweise nicht die ist, wie wir sind. Und davon abzulassen und nicht auf Biegen und Brechen es durchzuhalten. Ja. Ich glaube, dass das Nein in unserer aktuellen Situation ein unterschätztes Wort ist und dass mehr Nein benutzt werden müsste. Übrigens, in der kindlichen Entwicklung ist es so, dass Kinder zuerst das Wort Nein lernen und dann das Wort Ich. Also zuerst lernen die, dass sie nicht so sind wie der Rest der Welt. Und erst wenn das Nein gesagt worden ist, kann das Ich gesagt werden. Also die Vorstellung, was man aus sich machen kann oder wer man möglicherweise bis auf Weiteres sein kann, funktioniert eher über den Weg, wenn man nicht ist. Und davon abzulassen, das muss nicht lustig sein, sondern es kann traurig sein, weil man eine Vorstellung einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte vor sich hergetragen hat, wer man wirklich ist. Also der Sollwert, den man zu sein hat, der Fels in der Brandung oder was auch immer. Und dass man feststellt, dass man das nicht ist und dass man diese Vorstellung von sich selbst zu Grabe tragen muss oder von dem toten Gaul absteigen sollte, wie ich auch ein Kapitel in meinem Buch genannt habe. Und ich glaube, dass das der gangbare, der menschlichere Weg ist, als der herauszufinden, wer man wirklich ist und mit Biegen und Brechen daran festzuhalten.
Also erster ganz wichtiger Hinweis, erkenne, wer du nicht bist. Eng damit zusammen hängt natürlich auch die Erkenntnis, dass wir auch erkennen, wer wir gar nicht sein sollen. Eben nicht diese Fröhlichkeitsautomaten mit dem Dauergrinsen, also dass wir keine falschen Ansprüche entwickeln oder anders formuliert, dass wir erkennen, dass unsere Wünsche, unsere Ansprüche oft idiotisch, dumm, überzogen sind, dass die Bilder, die wir uns vom Leben machen, dass die falsch sind. Sie schreiben auch, dieses Buch ist lesenswert, über das wir vor 3 Jahren gesprochen haben, Lob der Vernunft-Ehe. Im Untertitel heißt es, eine Streitschrift für mehr Realismus in der Liebe. Also mehr Realismus wäre eine zweite wichtige Voraussetzung zu erkennen, was wir gar nicht sein sollen.
Ja, wobei das Scheitern, wenn man so will, ein gut geeignetes Hilfsmittel ist, um die Antwort zu finden auf die Frage, wer man nicht ist. Also wir machen uns ja Vorstellungen vom Leben, Vorstellungen von uns, was wir denken, wie wir sein sollen. Die sind teilweise aus uns selbst, aus unseren Herkunftsfamilien, aus den uns umgebenden Ansprüchen, was uns gesagt wird, wie wir sein sollen, entstanden sind. Und dann leben wir diese Vorstellung und wir bringen unser Leben in eine Form. Ja, das wäre die Vorstellung. Und dann zerbricht das Leben wieder diese Form, legt also sozusagen sein Veto ein. Das ist das Scheitern. Ja? Und jetzt kommt es darauf an, was machen wir mit dem Scheitern? Sehen wir das als eine wertvolle Nachricht, sozusagen, um unser Leben menschlicher zu gestalten? Oder sehen wir es als Aufforderung, weiter festzuhalten an der Vorstellung, die wir einmal entwickelt haben, auf Biegen und Brechen, koste es, was es wolle und welchen Mitteln auch immer. Und ich glaube, wenn man noch mal einen anderen Begriff verwenden sollte für diese versteckt oder offenen Ratschläge, es kann menschlich sein, gnädig mit sich selbst zu sein. Da sehe ich viel Ungnade bei Menschen, sich selbst gegenüber, sich selbst so zu kasteien, um optimiert, koste es, was es wolle und koste es viel Leid von einem selbst, von Angehörigen, von Nächsten, von den Nächsten, die einen umgeben. Und da ist ein bisschen gnädig mit sich selbst zu sein durchaus etwas, wo Lebensqualität wieder in den Blick kommen kann.
Dazu passt auch der dritte Hinweis. Wir sagen oder denken ja häufig, das Beste ist gerade gut genug. Sie schreiben, das Beste ist nicht immer gut. Etwas weniger vom Besten reicht für ein gutes Leben und für gute Stimmung.
Gut genug ist auch nicht schlecht.
Also hier Ansprüche herunterfahren. Ein vierter Hinweis. Den habe ich gefunden, als Sie über die Antidepressiva schreiben. Da schreiben Sie, Antidepressiva reduzieren, wenn Sie es denn überhaupt tun, was nicht gesichert ist, die Möglichkeit der Verzweiflung und des Trauerns. Also Sie reduzieren diese Möglichkeiten. Sie entlasten uns von der Anstrengung, dem Scheitern ins Auge zu schauen oder sich von Liebgewonnenem zu trennen. Das heißt, hilfreich wäre eben, wie Sie das auch vorhin erklärt haben, dem Scheitern ins Auge zu schauen, sich von Liebgewonnenem zu trennen. Das heißt, von Liebgewonnenem Abschied zu nehmen und zu trauern.
Ja, und das fängt schon in Kindertagen an. Ja, also es ist nicht etwas, was sozusagen Erwachsene oder sowas lernen sollen. Viele Kinder werden ja heutzutage in einem Gefängnis der guten Laune gefangen gehalten. Ja, also die dürfen ja gar nicht sozusagen traurig sein, Tränen oder ähnliches, und es wird sofort eingegriffen, ja, mit was auch immer. Mit der Kinderschokolade, die dann zwischen die Zähne geschoben wird und ähnliches. Was dabei gelernt wird, ist, dass Schokolade gut gegen Tränen sind oder gut gegen Schmerzen sind. Was aber nicht gelernt wird, das ist etwas, das nenne ich Widerfahreniskompetenz. Das heißt, dass die Dinge, auch wenn sie traurig sind, überstanden werden können. Dass also, wenn man so will, Tränen, Schmerzen, Scheitern, Angst, wie auch immer, zum Leben, und zwar zu einem vollen Leben, zu einem erfüllten Leben dazugehören. Und das führt dazu, dass unsere Kinder häufig, so wie ich das beobachte, denen mangelt es an Selbstregulationsmöglichkeiten, ja, wo also, wenn man so will, diese Widerfahreniskompetenz systematisch verhindert wird. Also das heißt, das Trauern, die Tränen oder sowas, die gehören von Kindheit an sozusagen dazu, um ein gutes Leben leben zu können.
Ganz spannend, in dem Zusammenhang habe ich das Kapitel gefunden, dass Sie mit Leichenschau überschreiben, erkennen, dass etwas nicht mehr ist. Erst dann kann man sich dem Leben wieder zuwenden. Ein fünfter Hinweis noch, wie wir dem Terror des Solls entkommen können. Sie schreiben, was unserer Stimmung gut tun und uns Entspannung verschaffen könnte, wäre der Gedanke, dass wir mit unlösbaren Problemen leben müssen. Mhm. Heute wird uns ja eingeredet, alle Probleme sind lösbar.
Ja, das ist ja das Problem. Also jemand, der versucht, unlösbare Probleme zu lösen, der hat ein Problem. Unlösbare Probleme sollte man nicht zu lösen versuchen, sondern die sollte man hinnehmen, weil sie nicht lösbar sind. Ja? Ich habe dafür einen Begriff verwendet, den ich in dem Buch, was Sie eben schon mal erwähnt haben, geprägt habe, nämlich die sogenannte resignative Reife. Ja? Also das heißt, die Resignation, das ist, und es gibt mehr, als man denkt, unlösbare Probleme. Ich glaube sogar mehr unlösbare Probleme als lösbare Probleme. Und dass die resignative Reife darin besteht, abzulassen von den vergeblichen Versuchen, unlösbare Probleme lösen zu wollen.
Mit dieser Handvoll Hinweisen, wie wir dem Terror des Solls entkommen können, angefangen vom Erkennen, wer wir nicht sind, bis hin zu dem Gedanken, dass man auch mit unlösbaren Problemen leben kann, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Danke.
Vielen Dank.